RD.
Американська сторона говорила про утримання від ударів по енергетиці протягом тижня.
Ja, das war gerade der ukrainische Präsident Zelensky und der hat bestätigt, dass die amerikanische Seite davon spricht, dass Russland seine Angriffe auf den ukrainischen Energiesektor für eine Woche aussetzen wird. Die Angriffe auf andere Ziele in der Ukraine gehen aber unvermindert weiter.
Bundesverteidigungsminister Pistorius, er wirft dem russischen Präsidenten Putin Terror vor. Er glaubt nicht daran, dass Russland an einem Frieden interessiert ist.
Ja, und in der Ukraine gibt es wenig Hoffnung, dass die morgigen Gespräche mit der russischen Delegation in Abu Dhabi große Fortschritte bringen.
Im Gazastreifen hat die israelische Luftwaffe erneut einige Ziele der Hamas angegriffen. Dabei sind mehr als 20 Menschen, vor allem Zivilisten, getötet worden.
Ja, und noch ein Thema. Morgen soll der Grenzübergang Rafah geöffnet werden. Ein kleines Zeichen der Hoffnung für die Menschen im Gazastreifen. Hallo, ich bin Michael Hafke.
Mein Name ist Johannes Zuber aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Ja, und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Samstag, dem 31. Januar um 15.30 Uhr. Morgen wollen Vertreter Russlands und der Ukraine wieder miteinander sprechen, und zwar in Abu Dhabi. Da nehmen sie ihre Verhandlungen vom vergangenen Wochenende wieder auf. Im Vorfeld hatte Russland versprochen, wegen der kalten Temperaturen in der Ukraine, über minus 20 Grad ist ja die Rede, keine Angriffe mehr auf die Energieinfrastruktur zu fliegen. Trotzdem hat es auch in der vergangenen Nacht wieder Angriffe gegeben.
Diesmal standen aber andere Ziele im Fokus. Russland hat nach eigenen Angaben die Verkehrsinfrastruktur und Munitionsdepots angegriffen. Die ukrainischen Streitkräfte melden, dass Russland 85 Drohnen eingesetzt hat. Ziele waren demnach Charkiw und Saporischschja. In der Hauptstadt Kiew, da gab es demnach keinen Luftalarm. Andersrum hat auch die Ukraine Angriffe auf Russland gestartet. Das Verteidigungsministerium in Moskau spricht von 47 abgewehrten Drohnen und 4 Gleitbomben. Zu Schäden gibt's wie immer keine Angaben.
Ja, da kann man eigentlich nicht von einer wirklichen Feuerpause sprechen, so wie sie US-Präsident Trump ja verkündet hatte. Und es gibt auch darüber hinaus ernste Zweifel, ob Russlands Präsident Putin die Ankündigung überhaupt ernst nimmt.
Zumindest hat das Bundesverteidigungsminister Pistorius gesagt. Der hat offenbar keine Hoffnung, dass Moskau an einer Feuerpause interessiert ist. Er hat dem Redaktionsnetzwerk Deutschland ein Interview gegeben und darin wirft er Putin Terror gegen die Ukraine vor. Er sieht auch keine Anzeichen dafür, dass Russland ernsthaft Frieden will. Putin hält demnach immer an seinen Maximalforderungen fest und zeigt sich nicht kompromissbereit. Ja, und auch in der Ukraine selbst, da zeigt man sich ziemlich zurückhaltend, was die Ankündigung einer Feuerpause angeht. Das berichtet unser Korrespondent Peter Sawicki.
Ankündigung aus Moskau von Schritten der Deeskalation nimmt man in der Ukraine grundsätzlich skeptisch auf. Das war auch am Freitag der Fall, als der Kreml bestätigt hatte, dass US-Präsident Donald Trump Russlands Machthaber Wladimir Putin um eine einwöchige Feuerpause, etwa für große Städte, gebeten hatte. Inwieweit die russische Führung dem zugestimmt hatte, blieb für die meisten Beobachter in Kiew unklar, auch wenn Trump genau dies behauptet hatte. Dennoch würdigte Präsident Volodymyr Zelensky dessen Geste. Ich danke den USA für ihre Bemühungen, die Luftangriffe auf unsere Energieanlagen zu stoppen. Wir hoffen, dass das auch erreicht werden kann. Die reale Situation in unseren Städten wird es in den kommenden Tagen zeigen. Real hatte sich die Lage in der Ukraine zuletzt jedoch kaum verändert. Mehrfach hatte Moskau in dieser Woche ukrainische Städte mit Drohnen und Raketen attackiert. Von einer Feuerpause war also wenig zu spüren. Gleichzeitig bestätigte Zelensky in einem Gespräch mit Journalisten, dass über eine sogenannte Energiewaffenruhe verhandelt worden sei und die Ukraine dazu bereit sei, sofern Russland sich ebenso zu dem Schritt verpflichte. Eine Perspektive, die der Politologe Yevhen Machta im Sender Radio NV mit gemischten Gefühlen ins Auge fasste. Einerseits brauchen wir alle eine Atempause von diesem Beschuss, besonders dort, wo die Energieversorgung schwierig ist. Da zählt jede zusätzliche Stunde, in der die Reparaturteams arbeiten können. Aber eines muss man auch festhalten. Sie besprechen etwas hinter unserem Rücken. Die Logik Trumps scheint zu sein, Putin hat Zugeständnisse gemacht, jetzt seid ihr an der Reihe. also Putins vermeintliche Zusage, die Ukraine zeitlich begrenzt nicht aus der Luft zu attackieren. Manch einer sah darin also eine Finte, um die Ukraine vor der zweiten trilateralen Gesprächsrunde in Abu Dhabi unter Druck zu setzen, um Zugeständnisse zu machen. Die Delegationen aus Kiew, Moskau sowie Washington als Vermittler sollen am Sonntag erneut zusammenkommen, wobei auch eine Verschiebung als möglich gilt. Nach der ersten Runde vor einer Woche hatte die Ukraine zumindest eine verbesserte Gesprächsatmosphäre sowie ein seriöseres russisches Team festgestellt. Präsident Selenskyj bekräftigte am Freitag, dass Territorialfragen weiterhin ein Knackpunkt blieben, darunter die Zukunft des von Russland besetzten AKW Saporischschja. Der Politikexperte Volodymyr Fesenko dämpfte aber die Erwartungen, zumal Trumps persönliche Gesandte Steve Witkoff und Jared Kushner diesmal nicht angekündigt waren. Witkoff und Kushner sind auch mit dem Gazastreifen befasst. Sie sind an vielen Verhandlungen beteiligt. Es ist denkbar, dass sie an den Tisch zurückkehren, wenn konkrete Entscheidungen getroffen werden. Ihre Abwesenheit in Abu Dhabi deutet darauf hin, dass die zweite Gesprächsrunde eher technischer Natur sein wird. Weshalb sich in der Ukraine vorerst weiter wenig ändern dürfte und viele im Land angesichts wieder zweistelliger Minustemperaturen täglich mit neuen russischen Luftangriffen rechnen.
Ja, dann lass uns noch zum Gazastreifen kommen. Dort hat die israelische Luftwaffe wieder Angriffe geflogen. Was genau ist denn da passiert?
Ja, die israelischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben die Aufenthaltsorte von 4 Kommandeuren der Hamas und des islamischen Dschihad angegriffen. Dazu unter anderem auch Waffenlager der Hamas. Dabei sind nach Angaben des palästinensischen Zivilschutzes mindestens 20 Menschen getötet worden. Viele weitere wurden verletzt und die meisten von ihnen dürften Zivilisten gewesen sein.
Ja, also auch im Gazastreifen kann man eigentlich nicht von Waffenruhe sprechen. Und dabei soll morgen der Grenzübergang Rafah teilweise wieder geöffnet werden. Das ist ein Teil des Friedensplans, den US-Präsident Trump vermittelt hatte.
Der Grenzübergang soll aber nicht komplett geöffnet werden. Güterverkehr, also Lastwagen, die dürfen da noch nicht durch. Wer morgen in Rafah über die Grenze darf, das erklärt unser Korrespondent Julio Segador.
Wer kann raus? Vor allem medizinische Notfälle. Und Priorität haben hier schwerverletzte und kranke Personen, vor allem Kinder und Krebspatienten. Die können ja bisher nicht ausreichend versorgt werden im Gazastreifen. Und man spricht davon, dass es hier ca. 20.000 registrierte Fälle gibt. Es können auch raus Palästinenser mit einer speziellen Sicherheitsfreigabe, die eben vorher auch gecheckt und geprüft worden sind von den israelischen und ägyptischen Behörden. Und wer kann rein? Das ist ja interessant. Wer geht zurück in den Gazastreifen? Mhm. Wer sind die Rückkehrer? Das sind Palästinenser, die während des Krieges aus Gaza geflohen sind und nun zurückkehren möchten. Stichwort Familienzusammenführung. Sie haben dann wohl eine spezielle israelische Genehmigung auch erhalten, um zurückzukommen. Wie viele es sind, ist unklar. Man geht davon aus, es könnten 100, 150, 200 Personen sein, aber nicht mehr.
Also Hilfsgüter sollen nicht durch den Grenzübergang Rafah kommen, trotzdem soll sich die humanitäre Lage durch die Öffnung zumindest leicht verbessern.
Es ist davon auszugehen, dass das Ganze jetzt erstmal ein Testlauf ist. So richtig soll es erst am Montag losgehen, aber morgen, wie gesagt, die erste Öffnung. Und das Ganze kann man so als humanitären Schritt sehen, der auch einiges verbessern soll. Es kommen auch rein die Mitglieder der Technokratenregierung. Also man will dann auch versuchen, erstmals eine Art zivile Verwaltung aufzubauen. Aber da gibt es natürlich noch sehr, sehr viele Schwierigkeiten, etwa die Bewaffnung der Hamas. Wie gesagt, es ist ein Testlauf. Ein erster Schritt, um ja zu sehen, ob man vielleicht langfristig, wenn es funktioniert, dann wirklich die humanitäre Situation der Menschen verbessern kann.
Teil der zweiten Phase des Friedensplans ist ja auch, dass die Hamas entwaffnet werden soll. Gibt es denn dabei jetzt eigentlich Fortschritte?
Nicht wirklich, denn die Hamas weigert sich weiterhin, ihre Waffen abzugeben. Das berichtet unser Korrespondent Julio Segador.
Sie hat zwar zugestimmt, dass sie eben diese zivile Verwaltung an dieses Komitee aus Technokraten übergeben möchte, das ich eben angesprochen habe, aber sie weigert sich strikt, die Waffen abzugeben. Und sie hat sogar jetzt während der Woche gefordert, dass etwa 10.000 ihrer Leute, Hamas-Leute, als Polizisten dann auch in die neue Sicherheitsstruktur integriert werden, in die zivile Verwaltung, was Israel natürlich kategorisch ablehnt. Also da kommt man nicht zusammen. Das führt natürlich dazu, dass die israelische Armee auf der anderen Seite sagt, na, wenn die Hamas ihre Waffen nicht abgibt, dann werden wir unseren Teilrückzug, der eigentlich in der zweiten Phase jetzt dieses Waffenstillstandsabkommens festgelegt ist, dann werden auch wir das nicht einhalten, denn auch die israelische Armee müsste sich ja weiter zurückziehen von der sogenannten gelben Linie, die etwa 50% des Gazastreifens umfasst, und auch da gibt es jetzt keine Fortschritte. Also man muss sehen, ob da die zivile Verwaltung, die ja jetzt auch ihre Arbeit beginnen soll, ob die da Ergebnisse liefern kann.
Ja, und das war Krieg und Terror. Ich bin Michael Hafke. Bei mir im Studio war Johannes Zuber aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.